teh čudovitih glasbenih tonih smem sedaj vabiti k mikrofonu nekdanjega primarja na oddelku za psihiatrijo in psihosomatiko v Celovškem klinikumu doktorja Herviga Oberlehnerja. Saj so v središču pozornosti današnje prireditve žrtve evtanazije. Herwig Oberlehner je zdravnik, specialist, autor raznih spominskih knjig. Zadnja knjiga Das Schweigen wird laut, Molk postane glasen, je zelo odmevna in zelo smo ponosni, da je tudi član, dragocen in spoštovan član odbora v našem društvu Memorial. Zaupal nam bo zgodovino svoje družine, v kateri so tako žrtve kot tudi storilci nacističnega režima. Govoril bo o transgeneracijskem molku in kako zdravilno je, če ga prekinemo. Tako kot pravi Erich Fried, hočem se spominjati, kaj ti poznam, poznati hočem samega sebe. Ich darf nun ankündigen die heutige Festrede von Herwig Oberlehner. Er ist ehemaliger Primarius der Abteilung für Psychiatrie und Psychosomatik am Klinikum in Klagenfurt. Die Opfer der NS-Euthanasie stehen im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung. Entsprechend den Recherchen von Historiker Helge Stromberger und des Mediziners Herwig Oberlehner wurden in Kärnten 1500 Personen Opfer der NS-Euthanasie. Mindestens 568 Personen wurden zwangssterilisiert. Mindestens 739 Menschen wurden in 4 Transporten ins Schloss Hartheim bei Linz deportiert und dort je nach Kapazität des Vergasungsraumes und Verbrennungsofens ermordet. Weitere 500 bis 700 Opfer wurden im Gau-Krankenhaus Klagenfurt, dem jetzigen Klinikum, umgebracht. Klaus Holler hat diesen Opfern mit seinen Wegen der Erinnerung Potis Pomina ein bleibendes Mahnmal gewidmet. Herwig Oberlehner ist Psychiater, Psychotherapeut, Buchautor und wertvolles und geschätztes Mitglied im Vorstand von Memorial Kärnten-Koroschka. Das Schweigen wird laut ist der Titel seines letzten Buches. Er wird uns seine Familiengeschichte anvertrauen, in der Familie, wo es sowohl NS-Opfer als auch Täter gibt. Das transgenerationale Schweigen und wie heilsam es ist, dieses zu durchbrechen, darüber wird Herwig Oberlehner sprechen. So wie es Erich Fried formuliert hat, ich will mich erinnern, denn ich will mich kennen. Bitte.
Für Agnes und Aloysia. Am Mahnmal für die Opfer für ein freies Österreich am Friedhof Anna Bichl in Klagenfurt gehe ich nochmal alle alphabetisch geordneten Namen der Opfer und Verfolgten des Naziregimes durch. Aloysia Oberlehner ist auch zu lesen. Ich fahre ins Kärntner Landesarchiv, hebe die Krankenakte aus und studiere sie. Dieses Mal ein Opfer aus der eigenen Familie. Aloysia wird 1909 geboren, ist Magd, stammt aus Buchreit, einem Dorf im Bezirksspital an der Drau. Dieses Dorf ist nur 13 Kilometer von Altersberg entfernt, wo die Familie meines Großvaters ansässig ist. Eine Verwandte? Sie wird im Jahr 1929 erstmalig mit der Diagnose Dementia praecox, der alten Bezeichnung für Schizophrenie, aufgenommen. Eine erste Anfrage des Vaters trifft ein. Ihre Tochter verhält sich zwar recht ruhig, sie leidet aber an zahlreichen Wahnideen, schließt sich von der Umgebung ab und spricht wenig, zeigt auch für nichts Interesse. Es handelt sich nach dem Ergebnis der bisherigen Beobachtung jedenfalls um ein länger dauerndes Leiden, dessen Voraussage nicht bestimmt gemacht werden kann. Das körperliche Befinden ist zufriedenstellend, lautet die Antwort des Arztes. Zwei weitere Anfragen finden sich in der Akte. Aloysia erhält den Vater Johann Oberlerchner als Kurator. Im Entmündigungsverfahren wird als Gutachter Oskar Kaufmann genannt, der bald schon 1932 NSDAP-Mitglied, bald schon SS-Mitglied, bald Gauärzteführer der Ostmark, bald 1940 Regierungsdirektor und Leiter der Abteilung Volkspflege in Klagenfurt, bald Ministerialdirektor im Reichsinnenministerium in Berlin und damit rechte Hand des Reichsgesundheitsführers Leonardo Conti, bald nach dem Krieg und Lagerhaft Primarius an der Psychiatrie und medizinischer Direktor des LKH Klagenfurt, bald Hofrat und bald bis zu seinem Tod 1955 Ärztekammerpräsident in Kärnten. Aloysia wird schließlich am 29. Oktober 1930 gegen Revers entlassen, aber am 20. Mai 1932 bereits wieder an der Landesirrenanstalt aufgenommen. Der Grund der Wiederaufnahme ist dem schmalen Akt nicht zu entnehmen. Einmal noch, im Jahr 1933, fragt der Vater schriftlich nach und erhält die Auskunft: Das Verhalten ihrer Tochter ist immer unverändert. Sie lebt abgesondert und vollkommen teilnahmslos dahin, kümmert sich nicht um die Umgebung und zeigt für nichts Interesse. Das körperliche Befinden ist befriedigend. Derzeit wäre eine Entlassung zwecks Antritts eines Dienstpostens ausgeschlossen. Zwei Besuche werden im März 1940, kurz vor der Deportation ins Schmortschloss Hartheim bei Linz, noch vermerkt, am 22. Mai vom Vater, am 4. August von zwei Verwandten. Vielleicht wissen und ahnen die Angehörigen, der erste Transport mit mehr als 200 Männern ging ja bereits am 29. Juni 1940 nach Hartheim und Gerüchte werden immer eindeutiger, das Schweigen immer lauter, dass Aloysia in Lebensgefahr ist. Schon begutachtet durch die Berliner Kommission, schon als schizophren und damit als unwertes Leben eingestuft, schon auf der Transportliste nach Hartheim zur Vergasung. Am 25.08.1940 nach Hartheim überstellt, steht auf dem Deckblatt der Krankenakte. Hat Aloysia einen persönlichen Gegenstand mitgenommen auf diese letzte Reise, die sie ins Altreich hätte führen sollen? Einen jener Gegenstände, die bei Grabungen um das Schloss Hartheim herum gefunden wurden. Ein Heferl, eine Kette, ein Foto, ein Kreuz. Gegenstände, die jetzt in Kunstharz gegossen ausgestellt werden. Wie sind die Mitarbeiter der gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft mit ihr umgegangen? Hat es vor der Deportation tatsächlich ein kleines Abschiedsfest im Park der Psychiatrie gegeben? Circa 1000 Akten der Kärntner Euthanasieopfer bleiben wie durch ein Wunder und trotz Oskar Kaufmann und Siegbert Ramsauer und Otto Skrinzi und Franz Baller und Viktor Hies erhalten und können im Jahr 2012 dem Kärntner Landesarchiv übergeben werden. Dort befindet sich auch die Akte meines Urgroßvaters Johann Beberl, der nach einem Suizidversuch im März 1923 schwer depressiv aufgenommen wird, aber bereits im Mai 1923 als genesen entlassen werden kann. Jahre später, 1933, nimmt er sich das Leben. Ich blättere seine in schwer lesbarem Kurrent geschriebene Krankenakte wiederholt durch. Erst später fällt mir ein in Maschine geschriebener Zettel auf: Das Gesundheitsamt Villach retourniert im Herbst 1944 die angeforderte Krankenakte an das Gau-Krankenhaus. Noch werden Sippentafeln und Erbgänge erstellt, Zwangssterilisationen vorgenommen, müssen Hebammen und Amtsärzte sogenannte belastete Familien melden. Meine Familie ist ins Visier der Erbbiologen und Eugeniker geraten. Oder hat die Recherche andere Gründe? Vielleicht etwas zu tun mit der Verleihung der Mutterkreuze an meine Großmutter und Urgroßmutter? Mindestens 568 Zwangssterilisationen werden in Kärnten durchgeführt, ergeben Helge Strombergers und meine Recherchen. Mindestens 739 Menschen werden im Rahmen von vier Transporten nach Hartheim deportiert und dort je nach Kapazität des Vergasungsraumes und Verbrennungsofens getötet. Weitere 500 bis 700 Opfer werden im Gau-Krankenhaus Klagenfurt umgebracht. Darunter die 13-jährige Agnes Bier, die im Herz-Jesu-Haus in Kür an der Mosel untergebracht war und mit 99 anderen behinderten Kindern und Jugendlichen und wenigen Erwachsenen von Deutschland nach Klagenfurt deportiert wird. Monate später, im Frühling 1944, wird sie im Hinterhaus, wo jetzt ein Mahnmal steht, in den Wäschekammern ermordet. Erinnert sich im Niedermooser Prozess die angeklagte Krankenschwester Odilie Schelander. Das Mädchen erhält wahrscheinlich eine Überdosis, einen sogenannten Hustensaft, ein Beruhigungsmittel, Somnifen. Als Gärungsprozess wird der mit hohem Fieber einhergehende Sterbeprozess später in den stenografischen Protokollen des Niedermooser Prozesses bezeichnet. Die Überreste der kleinen Agnes liegen in einem Armengrab im Gräberfeld 15 hier in Annabichl. In Hartheim trifft Aloysia Oberlerchner vermutlich auf die begutachtenden T4-Ärzte Rudolf Lohnauer und Georg Renner, auf einen der Brenner, Personal am Krematoriumsofen, zum Beispiel Vinzenz Nohel. Menschen treffen auf Menschen, aber zwischen ihnen nichts als Unmenschlichkeit. Dort die lebenswerten, oftmals dekorierten, die bereitwillig und engagiert ihre vermeintliche Pflicht für Volk und Vaterland erfüllen, dort die lebensunwerten, die eine Bedrohung für den Volkskörper darstellen. Mein Großvater mütterlicherseits ist früh bei der SA, ist einer der ersten, der Hakenkreuzfeuer am Hausberg abbrennt, ein Hakenkreuz an der Außenmauer des Familienbetriebes anbringt, ein weiteres gut sichtbar an einer Felswand oberhalb des Dorfes. Bald befindet er sich als illegaler Nazi im Gefängnis Wöllersdorf wieder und dann als Pionier kurz vor Moskau, später auf der Krim. Das, was wir den Russen angetan haben, werden sie uns nie verzeihen, sagt er einmal in einem seltenen Moment der Reue und des Bedauerns, jegliche zwischenmenschliche Kultur über Bord geworfen zu haben. Viele Verwandte, offen oder verdeckt, bleiben der Nazi-Ideologie treu. Im Nachlass der Großmutter findet sich die sorgfältig gefaltete und mit Mottenkugeln versehene BDM-Uniform der 30er Jahre. Auch Hitlers Buch Mein Kampf, überreicht anlässlich der Hochzeit 1941. Braune Schatten in allen Winkeln der Familie und auch der Gesellschaft. Und transgenerational betrachtet auch in mir, in jedem Einzelnen epigenetisch fixiert, die Traumata wie auch die Untaten. Diese Mischung aus Opfer und Tat, Opportunismus und Mitläufertum, Wegschauen und Verleugnung, selten Heldentum und Gegenwehr, meist Schwimmen im Strom, findet sich in unserer Gesellschaft, in Österreich, in uns, in meiner Familie, in mir. Daher ist Gedenkkultur so wichtig für das Kollektiv, ist aber auch eine bewusste und intensive Auseinandersetzung mit dem braunen Schatten und der Vergangenheit und den Introjekten für jedes Individuum Auftrag und Verantwortung. Vielleicht würden dann keine Kriege mit großteils unbewusstem Vergeltungscharakter wie im Nahen Osten und in der Ukraine mehr stattfinden und würde dieser Planet nicht dem destruktiven Agieren der Menschen zum Opfer fallen und würden so beschämende Ereignisse wie im Juli am Berschmannhof nicht möglich sein. Ich merke, ich träume. Ich träume von einer besseren Welt. Vielleicht träumte Aloysia auch davon, wenn sie weltabgewandt vor sich hin starrte und schwieg. Wovon träumte die kleine Agnes? Wir dürfen auch träumen, können und müssen aber zusätzlich reden, handeln, erinnern, bekennen und etwas tun. Denn Gewalt verliert ihre zerstörerischen Folgewirkungen auch auf die nächsten Generationen, wenn sie innerhalb des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft vom tabuisierten Thema zum reflexiv, sprachlich bearbeitbaren Thema überführt wird. Denn das Schweigen bricht nur, wenn man es zur Sprache bringt und am Anfang war das Wort. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herwig Oberlechner, Hvala lepa, nach dieser bewegenden Rede. Glaube ich, passt das nächste Musikstück. Und zwar ist das ein Volkslied aus der Benecia. Das ist ein Gebiet zwischen den Tälern Natisone, Torre und Resia. Dieses Lied handelt vom Abschiednehmen. Tata an Mama, kako vas teško zapustim. Sestre an Bratri, kako vas teško zapustim. Das Lied heißt Oi Božime. Prosima.
Thank you.
Ich bitte nun den Herrn Landeshauptmann um seine Gedanken zum heutigen Tag und zur heutigen Gedenkveranstaltung. Prosim pred mikrofon deželnega glavarja za svoje misli ob današnjem spominskem dnevu. Bitte schön.
Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, spoštovane častni goste, spoštovane dame und gospodje, liebe Freundinnen, liebe Freunde, drage Priateli, drage Priatelice. Das Jahr 2025, das wahrscheinlich in der Geschichte Kärntens bedeutendste und intensivst begangene Gedenkjahr, nähert sich seinem Ende. Es war ein Jahr, in dem vieles fast mit atemberaubender Geschwindigkeit bearbeitet, präsentiert, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, wie es in 80 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges nie geschehen ist. Gleichzeitig haben wir im heurigen Jahr auch 70 Jahre österreichischer Staatsvertrag, ein Vertrag, bei dem wir auch selbstkritisch von Regierungsseite auf Bundesebene festgestellt haben, dass manche Dinge nicht dem Wortsinne nach, vor allem was Volksgruppenpolitik betrifft, erfüllt worden sind. Wir haben auch 70 Jahre Neutralität. Aus Kindheitserinnerungen, der letzte Soldat hat Österreich verlassen, im Wesentlichen aber eine Selbstverpflichtung, keine fremden Truppen auf eigenem Territorium, und keinem Militärbündnis, das Aggressionskriege anführt, anzugehören. Und wir feiern heuer auch 30 Jahre Beitritt der Republik Österreich zur Europäischen Union, einer mittlerweile aus 27 Staaten bestehenden Staatengemeinschaft, die sich zu gemeinsamen Werten und zu gemeinsamen Politikfeldern bekennt. Die Neutralität ist etwas, was aus einer Zeit entstanden ist, in der die Verpflichtung zum Frieden eine sehr breite war. Die Neutralität suggeriert auch für die österreichische Identität Sicherheit, keinerlei Aggression, Beibehaltung des Friedens und Akzeptanz dieser nach dieser schrecklichen Zeit entstandenen Werte. Schauen wir in die Gegenwart. Die Welt verändert sich. Sie verändert sich dramatisch. Demokratische Gepflogenheiten stehen im permanenten Angriff von autoritären Usancen, die mehr und mehr zunehmen. Bündnisse, Vertrautheiten brechen, wanken und schwanken. Oftmals werden Werte, die als unverbrüchlich gegolten haben, über Bord geworfen. Nachrichten werden immer wieder mit teilweise unfassbaren oder nicht für möglich gehaltenen eingeleitet. Und somit stehen wir in einer Zeit, die an Umbrüchen reicher niemals zuvor war. All das ist eingebettet in eine Neuaufteilung der Welt, die unter ganz anderen Aspekten erfolgte, als wir sie in unserer Sozialisation der letzten Jahre, Jahrzehnte in Österreich erlebten. Und aus all dem Gesagten ist es notwendig, auch diesen Begriff der Neutralität in die heutige Zeit zu transformieren. Und Neutralität war lange Zeit bei uns nicht irgendwo Partei ergreifen, nicht irgendetwas unbedingt verteidigen zu müssen, sondern war so etwas wie ein Schutzbegriff. In der Realität bedeutet aber Neutralität Verantwortung übernehmen. Verantwortung zu übernehmen, auch im aktiven Sinne, dafür, dass der Schutz der Bevölkerung, die Sicherheit der Rechte der Demokratie in unserem Land, eine liberale, demokratische Gesinnung, Gewaltentrennung zu verteidigen ist. Zu verteidigen als innere Werte, die gewachsen sind und für die die Demokratie steht, aber auch verteidigungsfähig zu sein gegenüber Aggressionen von außen, die, siehe Angriffskrieg gegen die Ukraine, nicht mehr als nicht denkmöglich, sondern schlimmste und täglich opferkostende Realität geworden ist. Daher ist es auch notwendig, dass wir uns bewusst sind, dass wir das, was geschaffen worden ist, was Österreich heute da ist, auch der Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner einer ist, den wir uns nicht entziehen können, denn neue Waffen, neue strategische Entwicklungen, Cyberattacken und vieles andere mehr sind neue Formen szenarischer Bedrohung, die wir aus der Vergangenheit nicht kannten. Und daher heißt für mich auch Neutralität, klar und bewusst innerhalb der Europäischen Union, deren großes Gründungsziel ja Friede und nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus und autoritäre Regime waren, sich dafür auch aktiv einzusetzen. Neutralität heißt in der heutigen Zeit aktiv zu werden zur Bewahrung dessen, was uns bewahrungswürdig erscheint, und dafür auch solche Bündnisse, in denen wir uns bereits befinden, der Europäischen Union, dahingehend zu folgen, dass wir Sicherheit und Schutz der Bevölkerung als eines der wichtigsten Güter sehen. Und das europäische Programm SAFE, Security and, jetzt fehlt mir das Wort, Sicherheit und Verteidigung Europas jedenfalls groß zu schreiben, ist eines, dem wir auch als Österreich folgen sollten, denn nur das garantiert uns den Schutz der Werte, den Schutz unserer Geschichte und das Aktivsein in einer Welt, in der Passivität eigentlich ein schlimmer Nachteil ist. In diesem Sinne lebe unsere Neutralität als ein aktiver, verantwortungsbereit übernehmender Faktor. Es lebe unsere Republik Österreich und tragen wir gemeinsam aktiv zu einem friedlichen Europa bei. Das ganz besonders heute an unserem Nationalfeiertag.
Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Hvala lepa, gospod deželni glavar. Der Übergang seitens des Landeshauptmannes, wie wichtig Frieden ist, die Friedenserhaltung ist, wie wir uns tagtäglich darum bemühen müssen und dafür einsetzen müssen, ist, glaube ich, ein guter Übergang zu unserem nächsten und schon abschließenden Redebeitrag von Lukas Tschinkel. Lukas Tschinkel ist stellvertretender Schulsprecher des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums und Maturant an dieser Schule. Lukas Tschinkel, je Maturant, Gymnasie Ingeborg-Bachmann. In nam bo z svoje perspektive povedal, kako pomemben je mir, kako pomembno je, da smemo živeti v miru. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Prosim, Lukas. Bitte, Lukas.
Wenn du Frieden willst, verteidige das Leben. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Ehrengäste, Drage Dame in Gospodje. Dieses Zitat habe ich bei meiner Recherche für diese Rede gelesen und es hat mich sofort angesprochen. Für mich hat es genau zu dieser Situation auf dieser Welt gepasst. Multiple Krisen und verschiedene Kriegsherde halten uns in Atem. Der Frieden scheint in Gefahr zu sein. Aber es gibt für mich ohne Frieden kein Leben. Ohne Frieden sterben aufgrund struktureller und kriegsbedingter Gewalt viele Menschen, die es nicht verdient haben, ihr Leben so früh unverschuldet aufgeben zu müssen. Beim Anschauen der aktuellen Nachrichten fiel mir auf, eine Meldung über einen Kriegsschauplatz jagte förmlich die andere. Ich habe mir die Frage gestellt, wie soll ich mir in dieser Welt ein schönes Leben aufbauen? Ist das überhaupt möglich? Ich sage ja. Ingeborg Bachmann, die Namensgeberin meiner Schule, die große Mahnerin und Menschenrechtsaktivistin, stellte der oftmals sinnflutartigen Negativität immer wieder ein großes Trotzdem entgegen. In meinem 17 Jahre langen Leben habe ich gelernt, dass auf dieser Welt nichts unmöglich ist. Deshalb trotzdem. Man muss daran glauben. Ich glaube daran, dass meine Mitmenschen und ich ein Leben in Frieden auf dieser Welt leben können. Die einzige Bedingung ist, dass alle Menschen auch an das Trotzdem glauben müssen und mithelfen müssen, den Frieden zu verwirklichen. Wenn jeder seinen Beitrag, einen kleinen Beitrag leistet, funktioniert Friede. Ich bin überzeugt davon. Am 26. Juni 1945, vor genau 80 Jahren, wurde die UN-Charta in San Francisco verabschiedet. Der Friedensbegriff wurde dabei in den Mittelpunkt gerückt. Friede ist demnach nicht nur die Abwesenheit von Krieg, also negativer Friede, sondern vielmehr der positive Friede mit seinen Elementen wie Gleichheit, Gerechtigkeit und internationaler Kooperation. Sie werden sich jetzt denken, ist das so leicht? Da müssen ja irgendwo Hindernisse am Weg zum Frieden sein. Ich muss Ihnen leider sagen, ja, die gibt es. Menschen, die nicht aufhören, mit Gewalt ihr Ziel zu verfolgen, bis sie dieses erreicht haben. Menschen, die ein egozentrisches Weltbild haben, die nicht wissen oder denen es sogar egal ist, wie viele Menschen unter ihren Entscheidungen und Handlungen leiden, besonders auf politischer Ebene. Und ich komme auf das zurück, was ich früher geäußert habe. Wir, jeder Einzelne von uns, muss sich gegen solche Menschen, die so denken, aussprechen. Wir müssen darauf achten, dass es in Zukunft nicht mehr von ihnen gibt. Denn ohne sie wären wir schon dem Frieden einen großen Schritt näher gekommen. Lassen Sie uns also nicht nur vom Frieden reden, lassen Sie uns heute hier in uns selbst diesen zu verwirklichen. Lassen Sie uns Frieden leben, für uns, für die Kinder, für die Zukunft. Vielen Dank.
Voilà, Lukasu, danke, Lukas, für dein Friedensmanifest. Zum Abschluss noch das letzte Musikstück, heißt Lebdeca Zemlja, die Welt in Schwebe. Es ist dies eine Komposition von Alexander Ipavec. Bitte, prosim. Thank you. Geschätzte Damen und Herren, nach diesen optimistischen Tönen, dass eine Welt, eine bessere Welt und eine Welt in Frieden möglich ist, glaube ich, bleibt mir nur mehr der Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind. Und ich darf noch hinweisen auf den Büchertisch und auf die Spendenbox hinten beim Ausgang. Spoštovane dame in gospodje, zahvaljujem se vam v imenu prireditelja Memoriala Kärnten Koroška za to, da ste bili danes z nami. In smem končati z citatom, ki sem ga že deloma navedla prej, s citatom Ericha Frieda. Hočem se spominjati, saj hočem poznati samega sebe. Hočem se spominjati na preteklost in prihodnost. Ich darf mit Erich Fried wieder enden, der sagt, ich will mich erinnern, denn ich will mich kennen. Ich will mich erinnern an die Vergangenheit und an die Zukunft. Hvala lepa. Dankeschön. Danke.